Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Heute nach langer Pause mal wieder mit mir hier am Mikrofon und mit unserem letzten Gast in diesem Jahr hier im Podcast. Und das ist der überaus sympathische Mensch Florian Urban. Einigen von euch vielleicht besser bekannt als Urbanino. Und der macht natürlich Musik und die klingt so her. Ich bin Leonie Möhring. Schön, dass ihr zuhört. Aus seinem gerade erst am 15. November veröffentlichten Debütalbum Noch 10 gute Jahre. 7 Leben heißt der Song. Und dass Florian mit Nachnamen Urban heißt, ist für seinen Künstlernamen wirklich eigentlich ja von großem Vorteil. Denn so kann man hervorragend einfach ein Nino ranhängen und bekommt ganz schnell einen klang- und sinnvollen Namen. Urbanino eben, Stadtkind. Hätte mit Schröder jetzt zum Beispiel vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Anyway, ich habe mit Flo jedenfalls im Vorfeld dieses Podcasts gesprochen und wie sich das gehört, erstmal ein wenig übers Wetter geplaudert. Ich meine, bietet sich ja an, der Winter ist nun da und das ist ja bekanntlicherweise eine Jahreszeit, die so einigen ordentlich aufs Gemüt schlagen kann. Bei ihm ist es mittlerweile nicht mehr ganz so, hat er mir erzählt.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe sehr lange Zeit meines Lebens damit tatsächlich sehr krass gestruggelt. Also gerade so als Teenager und so war Winter immer richtig schlimm. Tatsächlich auch mit so depressiven Veranlagungen und so ist die Jahreszeit einfach richtig gemein. Aber mittlerweile, muss ich sagen, finde ich es gar nicht mehr so schlimm, weil es immer eine gute Zeit ist, um mal so ein bisschen runterzukommen, weil dann keine Festivals mehr sind, weil man dann nicht mehr so viel draußen ist und weil man einfach mal ins Studio gehen kann und Musik machen kann, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Und das hilft mir tatsächlich ziemlich.
Das glaube ich. Und ohne da böse rumunken zu wollen, aber da hat er sich natürlich auch eine super Stadt zum Leben ausgesucht, wenn es danach geht. Denn der Gute weilt seit einiger Zeit im schönen Hamburg. Ja, naja, und da braucht man ja öfter mal sich nicht schlecht zu fühlen, wenn man bei Schiedwetter drinnen sitzt. Ursprünglich kommt Florian allerdings aus Wiesbaden, der Landeshauptstadt von Hessen. Doch da hat es ihn irgendwie nicht wirklich gehalten, beziehungsweise schon regelrecht weggetrieben. Warum? Was waren da die Gründe?
Ich glaube, so es gibt so welche, die mich so sehr direkt bewegt haben und andere, die eher unterschwellig waren. Ich glaube, so die Unterschwelligen waren, dass Wiesbaden einfach eine sehr reiche Stadt ist und dementsprechend auch sehr konservativ und da eben auch viel Sachen politisch nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir das wünschen würde. Also es gibt kaum bis gar keine Jugendräume. Es gibt irgendwie ein einziges linkes Café, wo man so zusammenkommen kann und irgendwie für einen Soli-Preis gute Getränke haben kann. Das Café Klatsch kann ich nur empfehlen. Aber es wird halt nichts für Kunst und Kultur so richtig gemacht, außer am Schlachthof. Und das war für mich damals halt schon so ein Punkt von, okay, ich kann hier nicht mein ganzes Leben leben, das funktioniert einfach nicht. Und ich war halt vorher 2,5 Jahre reisen. Also ich war in Südostasien, Australien und dann nochmal Südostasien und bin wiedergekommen und habe einfach gemerkt, okay, ich halte es hier nicht mehr aus. Ich will irgendwas anderes sehen. War dann in Hamburg bei einem Freund von mir, Luis, zu Besuch. Und wir waren dann zusammen im Studio und das war meine erste Studioerfahrung. Und dann wurde uns auch direkt angeboten, dass wir einen Schlüssel für das Studio haben können und das umsonst benutzen könnten. Und dann war halt klar, okay, das ist wie ein Stipendium, jetzt muss ich los. Das löst mich von den Wiesbaden-Problemen und gibt mir eine Möglichkeit, nach vorne zu gucken. Und dann war es eigentlich klar, war ein Selbstläufer.
Ja, manchmal fügt sich alles irgendwie. Aber 2,5 Jahre rumreisen, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Was hat er denn da gemacht unterwegs?
Das frage ich mich manchmal selbst. Was habe ich da gemacht? Also in Asien war es einfach viel angucken und Kultur checken und das Essen ausprobieren. Ich glaube, so die typische Südostasien-Erfahrung, die eigentlich alle haben, die so nach Thailand, Kambodscha, Vietnam gehen soll. Und es gab auf jeden Fall so ein paar Zwischenstopps, wo wir auch, also ich war mit 2 Freunden unterwegs, wo wir auch ein bisschen länger geblieben sind. Also zum Beispiel in Kambodscha waren wir auf einer kleineren Insel im Süden, die heißt Koh Samui. Und da sind wir in der Empire Bay, das ist die 23. Bucht, sind wir für bestimmt 2 Monate geblieben und haben da gevolunteert. Also haben in Hostels geholfen, haben einfach so an diesem Inselleben teilgenommen. Und das war eigentlich so das war so das, was wir gemacht haben, genau. Und in Australien habe ich tatsächlich so diesen klassischen bisschen arbeiten, bisschen rumreisen Move gemacht. War aber primär am Arbeiten und nicht so viel am Rumreisen, weil ich das irgendwie organisatorisch nicht so ganz hinbekommen habe damals. Und da habe ich zum Beispiel auf dem Bau gearbeitet, als Dachdecker im Abriss. Ich habe aber auch auf Kornfeldern gearbeitet. Ich habe auch eine ganze Zeit lang in einem Café gearbeitet. Also ich habe da irgendwie so ein bisschen alles von allem gemacht und einfach viel Zeit am Meer verbracht und das sehr genossen.
Das klingt ganz danach. Aber hat zu jener Zeit auch schon Musik eine Rolle für ihn gespielt oder kam das erst nach dem Off im Ausland?
Auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich damals unter einem anderen Synonym, was ich einfach für mich behalten würde, weil ich dahinter nicht mehr so ganz stehe, haben wir in dem Jahr bevor, ich glaube das war 2019, bevor wir auf Reisen gegangen sind, haben wir so ein kleines Mixtape rausgebracht, was so komplett Rap-lastig war und wie gesagt unter einem anderen Namen noch. Und dann sind wir los und ich habe nur so aus der Ferne gesehen, wie so die Songs dann doch ganz gut ankommen und habe so gecheckt, so vielleicht ist es was, aber habe das dann erstmal hinten angestellt, aber es war trotzdem so die ganze Zeit im Kopf von so, okay, wenn ich wiederkomme, will ich auf jeden Fall Musik machen, so. Oder ich will es auf jeden Fall nochmal versuchen, weil mir hat dieses Musikvideos planen, Mucke machen, das produzieren, das rausbringen, damals schon so viel Spaß gemacht, dass ich so war, okay, das muss ja irgendwas sein. Also irgendwie werde ich das auf jeden Fall weitermachen.
Ja, und das klang dann zunächst erstmal so hier.
Ich stehe in der Küche und ich koche. Sie raucht eine Kippe, seh sie ein, zwei Mal die Woche. Ja, hey, Herz ist wieder warm, es war gebrochen. Es liegt in der Luft und ich hab's ganz genau gerochen. Ich stehe in der Küche und ich koche. Will für dich die Sauce und das an zwei Tagen der Woche. War ein langer Weg und dazu ein langer Fight. Doch im Endeffekt sind wir dann doch zusammen, nicht allein. Ich hab einen Fuß aus der Crib, für die Lady nimm sie mit.
Mit fast 500.000 Streams, einer der aktuell am meistgespielten Songs bei Oba Nino. Noch, muss man sagen. Denn, wie gesagt, sein Album ist ja gerade erst rausgekommen und das neue Gewand, in das Oba Nino seine Musik kleidet, nimmt immer mehr Fahrt auf und gewinnt immer mehr Fans. Man hört hier aber natürlich, das war zunächst auf jeden Fall schon mal was ganz anderes. Also ein komplett anderes Genre. Und ehrlich gesagt habe ich mich fast etwas gewundert, dass Flo erstmal auf dieser Schiene unterwegs war. Weil, also gut, ein Faible für Worte und der Spielerei damit hat er ja auf jeden Fall. Und Sprechgesang ist auch bei der neuen deutschen Welle, der Oba Nino ja gerade vielleicht am ehesten zugeordnet wird, auch keine Seltenheit. Aber alles andere, was man so mit Rap, zumindest Mainstream-Rap in Verbindung bringt, also viel Show-off, profilieren, andere bashen, Kapitalismus feiern und im unschönsten Fall misogynes Zeug texten, hat mit ihm ja irgendwie so gar nichts zu tun, möchte man meinen. War das auch ein Grund, warum er diesem Genre letztlich dann den Rücken gekehrt hat?
Tatsächlich, das, was du ganz am Ende gesagt hast, ist krass. Du bist tatsächlich die erste Person, die mir diese Frage stellt, die am Ende auch auf den Punkt kommt, was ich sehr schade finde oft. Weil gerade oft Typen in Interviews fragen, hey, warum hast du eigentlich aufgehört zu rappen, aber nie so die Frage dahinter stellen mit, hey, vielleicht weil das einfach ein saukomisches Bild ist, was im Hip-Hop so kursiert, wie die Welt funktioniert und wie Typen funktionieren oder wie generell einfach so soziale Strukturen funktionieren. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Punkt für mich, das irgendwie zu lassen, weil ich das, also so diese ganze sich profilieren, misogyne Texte, irgendwie die ganze Zeit so krass konsumgesteuert durch die Welt gehen, so diese ganzen Sachen, da stehe ich einfach null hinter. Und ich fühle das einfach nicht. Es gibt super guten Rap, es gibt super, also auch nicht jede Form von Rap muss lyrisch sein oder, keine Ahnung, es gibt auch guten, ignoranten Rap, aber ich glaube, ich bin nicht die Person, die das in diese Welt rausgeben sollte. So, das sehe ich auf jeden Fall nicht für mich. Nee. Genau, und deswegen habe ich dann irgendwann den Switch gemacht. Und ich glaube, so die einfachste Brücke war halt dieses neue Deutsche Welle-Ding, weil du da halt so Sprachgesang machen konntest, aka so deine Rap-Skills mitnehmen konntest auf irgendwie Indie-Synth-lastige Beats und das so ein bisschen Übertrag war von so, okay, ich kann hier immer noch halb rappen, aber kann auch ein bisschen singen und dann fühle ich mich aber authentischer, weil die Texte einfach mehr mir entsprechen und nicht so, keine Ahnung, so so halt genau das, was ich vorher beschrieben sind, so.
Ergibt durchaus Sinn. Und was waren aber so die vielleicht allerersten Berührungspunkte mit Musik? Ich hatte in meinen Vorbereitungen auf dem Podcast gelesen, dass Florian aus einem ziemlich musikalischen Elternhaus stammt. Doch mal ganz ehrlich, in all den geführten Interviews jetzt die Jahre hier bei Ruhestörung hat sich gezeigt, das kann, muss aber wirklich überhaupt nichts heißen. Wie war das denn bei ihm?
Letzteres. Also eigentlich hat das überhaupt nichts damit zu tun. Das ist ganz lustig, weil also meine Eltern hören zum Beispiel zu Hause überhaupt keine Musik. das hat bei uns im Haushalt gar nicht stattgefunden so. Aber es gab halt diesen Bezugspunkt von, ah, okay, Menschen können von Musik leben. So, meine Mama geht halt singen und kriegt dafür Geld. Mein Papa spielt Trompete und kriegt dafür Geld. So, die Frau von meinem Papa spielt Geige und kriegt dafür Geld. So, und dann hat man irgendwie gecheckt, okay, wenn so von Mucke leben ist schon auch legitim und machbar so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so der eine Stein des Anstoßes gewesen, um das mal so zu sagen. Aber so richtig die Motivation kam eigentlich so eher von YouTube tatsächlich, weil ich es ultra cool fand, dass Leute mit wenig Budget Musikvideos gemacht haben und irgendwie ihren Kram da so rausgehauen haben. Und ich habe unfassbar viel Zeit im Internet verbracht, schon immer so. Also auf Tumblr oder auf YouTube, auf Facebook damals noch. Und habe halt so Musikvideos ultra gedickt. Und ich glaube, das war für mich immer so der Ansporn, so okay, ich glaube, sowas will ich auch mal machen. Also das hat mich dann irgendwie voll gekickt.
Okay, verständlich soweit. Also gab es folglich auch keinen auferzwungenen Musikunterricht, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man aus einem dementsprechenden Elternhaus kommt. Also, dass man zur Melodika genötigt wird oder womöglich zur altbekannten Blockflöte des Todes.
Die Blockflöte des Todes, das ist richtig gut. Ich hatte das Saxophon des Todes tatsächlich. Ich musste sollte, ich glaube, ich war 11, als ich das angefangen habe, sollte Saxophon lernen. Und ich hatte einen richtig coolen Saxophonlehrer auf jeden Fall. Der war voll bemüht und der hatte auch voll Bock. Aber so richtig, also ich habe das irgendwie 3-4 Jahre gemacht, fand es aber immer nicht so richtig geil. Und habe dann auch mit 14, 15 aufgehört, so genau in den Pubertätsjahren, wo man dann irgendwie cool sein will und wo man auch irgendwie Sachen machen will, die andere Leute cool finden. Aber ansonsten, also ich kann Klavier spielen so, dass es irgendwie reicht, dass ich Sachen produzieren kann. Ich versuche mir gerade Gitarre spielen beizubringen, das ist noch ein sehr langer Weg, aber so richtig was spielen kann ich eigentlich nicht.
Und das ist ja das Schöne dieser Tage. Alles kann, muss ja aber auch nicht. Geht ja schließlich auch so.
Es ist so lang, so lange her. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht, wir sehen uns beide nicht mehr. Passt du auf mich auf? Ich hab öfter gebraucht, dir zu sagen, was fehlt, fällt mir unendlich schwer, es fällt dir gar nicht mehr auf.
Ein Auszug aus Lauf, Junge, Lauf. Wenn man Obaninos Album so durchhört, fällt einem eines auf jeden Fall ziemlich schnell auf. Da hat jemand offensichtlich überhaupt keinen Stress damit, seine Gefühle zu zeigen. Ist das privat auch so, habe ich mich gefragt. Und selbst wenn, ist es ja dann doch schon auch nochmal was anderes, diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen. Also mit seinem ganz persönlichen Kram nach draußen zu gehen, oder?
Mir fällt es privat sehr leicht, über Gefühle zu sprechen, glaube ich. Ich glaube, das ist kein Thema, was in meinem Leben irgendwie versperrt wäre oder wo ich das Gefühl habe, dass das nicht geht. Ich glaube, das habe ich schon relativ früh gelernt und das ist mir auch voll wichtig. Also auch mit meinen FreundInnen, PartnerInnen, was auch immer, ist immer oberste Prio, dass man über solche Sachen reden kann. Das wirklich in der Musik auch oder in die Musik mitzunehmen, ist schon nochmal ein Schritt gewesen so. Also so richtig direkt über mich oder meine Familie oder FreundInnen zu sprechen, war schon nochmal, hat schon ein bisschen Anlauf gebraucht, aber so, wenn man nicht darüber nachdenkt, dass das später, keine Ahnung, paar tausend Leute hören, dann ist das schon okay. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann fängt man an, Sachen nicht zu sagen und ich glaube, das sollte man einfach nicht machen. Einfach Musik für sich selbst machen und nicht für die Audience. Ich glaube, das macht am meisten Sinn.
Ein Song, der auf jeden Fall sehr danach klingt, als hätte ihn Florian für sich, für seine eigene Bekräftigung geschrieben, ist die Single-Auskopplung Zum Glück. Ein unheimlich persönlicher Song, in dem es auch darum geht, wie es war, sehr nah am Klippenrand gestanden zu haben, des Lebens müde gewesen zu sein und schließlich aber jetzt mit etwas Abstand heilfroh darüber zu sein, noch da zu sein.
Ich lieb dich auch ohne Liebe von dir, so schön am Leben zu sein. Fast nicht gepackt, war zu allem bereit. War zu allem bereit. Zum Glück hab ich's nie getan. Mich so oft schon gefragt, hab so oft schon gedacht.
Fühlt sich immer ein bisschen komisch an, gerade solche Songs hier irgendwie abzuschneiden. Aber ihr könnt ihn ja gerne in voller Länge mal hören. War es denn schwer für Florian, diesen Song zu schreiben, respektive vielmehr ihn schließlich auch zu veröffentlichen? Ich meine, damit packt man ja dann doch schon einiges auf den Tisch. Ist ja ein bisschen mehr als Liebeskummer. Auch gerade, wenn man bedenkt, dass es jetzt nicht vor Freunden ist, sondern wirklich vor wildfremden Menschen, die seine Musik hören.
Auf jeden Fall. Tatsächlich, also zum Glück im Albumverbund hat sich für mich komplett logisch und vollkommen in Ordnung angefühlt, dass das so rauskommt, weil ich mir dachte, okay, wenn die Leute das Album hören, dann muss der auch da drin sein, so. Das macht irgendwie Sinn. Aber den als Single auszukoppeln war ursprünglich gar nicht geplant. Wir wollten eigentlich als dritte Single anfangen aufzuhören, nehmen, weil ich dachte so, die ist dancey, die ist poppy, das kann man irgendwie machen. Und dann hatte ich ein sehr langes Gespräch mit meinem besten Freund Julius, der auch mein Videograf und Fotograf ist und Person, die mich einfach auch schon seit Anfang an begleitet. Und er hätte ein Video dazu machen sollen und hat mich dann so ein bisschen zur Seite genommen und meinte so, hey, ich meine das gar nicht böse, ich finde den Song echt cool, aber ich kann mir dazu nichts vorstellen und warum fangen wir nicht an, mal die persönlichen Themen ein bisschen nach vorne zu holen? Warum machen wir nicht ein Video zu Zum Glück? Und als er das gesagt hat, weiß ich noch, dass ich mich richtig dagegen gesträubt habe, weil ich genau aus diesem Gedanken, den du gerade beschrieben hast, mit dem das in die Öffentlichkeit rausgeben oder darüber nachdenken, mich irgendwie gar nicht so gut gefühlt habe. Aber im Endeffekt bin ich mega froh, dass wir es gemacht haben, weil ich glaube, dass genau das das Album auch irgendwie ausmacht, dass es halt diese persönliche Note gibt und dass es irgendwie auch diese Tür vielleicht so ein bisschen in meine Gefühlswelt oder meine Vergangenheit auch gibt, so falls das die Leute interessiert und falls sie was damit anfangen können.
Naja, leider glaube ich, dass relativ viele Menschen damit was anfangen können, denn das Thema Depression ist ja nun mal eines, das in unserer Gesellschaft immer mehr Raum greift und immer größeren Platz einnimmt. Das ist natürlich gut, weil somit sich auch die Sichtbarkeit erhöht und die Schwelle wiederum sinkt, sich vielleicht für entsprechende Personen auch Hilfe zu holen. Andererseits ist es natürlich trotzdem so, dass auch einfach immer mehr Menschen davon betroffen sind. Und nun löst sich sowas selten einfach so in Luft auf. Wie ist es denn bei Flo? Kann der denn sagen, dass er dieses Kapitel, also dieses wirklich Dunkle, mittlerweile hinter sich lassen konnte oder trägt er davon immer noch einen Teil in sich?
Ich bin sehr froh, sagen zu können, dass es der Vergangenheit angehört, auf jeden Fall. Also das ist nichts, was mich in meinem Leben mehr beschäftigt. Ich habe meine Probleme, so wie, denke ich, alle oder viele meiner Generation und auch der Generation drüber und drunter einfach mit Mental Health. Ich habe meine Probleme mit Depressionen, ich habe meine Probleme mit ADHS. Ich habe auch mal Struggles und fühle mich scheiße auch mal für Wochen. Aber dieser Gedanke von, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, den gibt's auf jeden Fall nicht mehr in meinem Leben. Den habe ich erfolgreich verbannt. Und ich würde sagen, 99% der Zeit wache ich morgens auf und denke mir, boah, es ist richtig schön, ich bin richtig dankbar, dass ich das alles machen darf. Ich bin happy, ich zu sein. Und das ist auf jeden Fall ein sehr großes Achievement. Da bin ich sehr stolz drauf auch.
Wie schön. Genau so wünscht man sich das. Kommen wir aber mal langsam wieder zurück zum Album an sich. Nicht jede oder jeder entscheidet sich an dieser Tage noch für dieses Format. Einfach, weil es der Schnelllebigkeit und der kurzen Aufmerksamkeitsspanne ja völlig zuwiderläuft, ein komplettes Album durchzuhören. Und dann auch noch mit Konzept. Nun ist die Platte von Obaninho immerhin nur in Anführungszeichen eine halbe Stunde lang, aber dennoch. Warum war dieses Albumding für Flo so eine wichtige Sache und wie würde er den Prozess daran beschreiben?
Also ich glaube, dass konzeptionell arbeiten und sich generell mit Musik, mit mehr als nur einem Single-Release zu befassen, ist schon immer so der Anspruch von mir und meinem Team gewesen und wir fanden das immer cool. Ich glaube, wir sind alle große Fans von so großen, ich nenne es jetzt mal Kampagnen, auch wenn das schon wieder so ein kapitalistischer Begriff für Musik ist, aber so mit so größeren Kampagnen, wo einfach mehr passiert als nur, hey, hier ist mein Song, hier ist ein Musikvideo und fertig. So, wir fanden das, glaube ich, alles schon immer cool, Videos mit so kleinen Easter Eggs zu machen, kleine Secrets reinzupacken, in die Songs Sachen zu verstecken, in den Titeln von den EPs und den Singles irgendwelche kleinen Geheimnisse einzubauen und so und die Leute so mit durch so eine Reise zu nehmen. Und jetzt nach dem letzten Jahr, den letzten zwei Jahren, wo wir irgendwie sehr viele EPs rausgebracht hatten, ich glaube 3 Stück, war halt irgendwie so der Punkt erreicht von so, okay, ich habe gerade keinen Bock, einfach nur Singles rauszubringen. Ich habe auch keine Lust, immer nur Features rauszubringen. Einfach nur, um irgendwie so meine Reichweite zu steigern, um irgendwie meine monatlichen HörerInnen zu steigern. Also das ist alles schön und gut und ich bin sehr blessed, dass das bei mir irgendwie funktioniert und dass das alles an einem stabilen Punkt ist. So. Aber ich hätte halt Bock, mal Gesellenstück zu machen, sowas zu machen, wo einfach mehr Zeit reinfließt und mehr Liebe reinfließt und was am Ende irgendwie wertiger ist. Und dann stand eigentlich Anfang letzten Jahres schon die ganze Zeit der Plan, ein Album zu machen. Es hat sich dann irgendwie sehr lange verschoben, weil ich rein stressmäßig nicht hinbekommen habe, Fritz, mit dem ich das ganze Album produziert habe, ging es relativ ähnlich. Und dann über den Sommer haben wir einfach super viel darüber geredet, hatten ein, zwei Treffen, wo wir eigentlich schon loslegen wollten mit dem Album, die dann nie so richtig zum Studio geführt haben, sondern eher in irgendwelche Cafés, was auch mal okay war so. Und dann kam halt irgendwann der Kickstart, so mit, als wir 7 Leben im Studio gemacht haben. Das war im Juli 2023 und ab da war klar, okay, wir machen jetzt ein Album und keine Singles mehr so. Weil genau das, was du gerade meintest, dass es eigentlich im modernen Approach sich nicht so lohnt oder dass das irgendwie nicht das ist, was die Leute so krass annehmen, das war uns da irgendwie egal. Wir wollten halt einfach ein Album machen, weil das einfach auch geil ist, ein Album zu machen und das rauszugeben in die Welt so.
Und eine Person, die daran auch mitgewirkt hat, zumindest in Form des einzigen Feature-Parts, ist Maxi, aka Sydney Beers. Hier hören wir sie. Featuring Sydney Beers. Vielleicht erinnert ihr euch, war auch schon mal hier bei Ruhestörung vor einer ganzen Weile zu Gast. Wie ist denn diese Verbindung entstanden?
Sydney Beers, also Maxi und ich, hatten irgendwann relativ am Anfang von der ganzen Musikkarriere, sage ich mal von mir, hatten wir ein Konzert zusammen in Kiel. Und ich weiß, dass ich Maxis Auftritt super cool fand. Und Maxi fand meinen anscheinend auch sehr cool, was mir damals gar nicht bewusst war. Und dann haben wir uns zum Dogville letztes Jahr connected und meinten so, hey, lass doch mal treffen, weil Fritz, der auch mein Album produziert hat und auch einer meiner besten Freunde ist, kennt Maxi halt auch sehr gut. Und dann standen wir da so zusammen rum und haben uns einfach direkt super, super gut verstanden und waren dann auch so, hey, lass uns mal ins Studio gehen, lass uns mal irgendwie abhängen, das wär voll schön. Und als wir dann die Band Neugründung hatten, hat Maxi sich direkt angeboten und gesagt, hey, ich kann Bass bei euch spielen und hat das für die ersten 2 Gigs auch gemacht und uns sehr viel beigebracht für die Band und sehr viel gezeigt, wie das alles funktioniert, wie man Kommunikationsstrukturen macht in der Band, sodass alle sich wohlfühlen. Und hat sich dann aber im Endeffekt entschieden, fairerweise auch aus Stresspensumsgründen die Band erstmal zu verlassen und sich weiter auf Sydney Beers zu konzentrieren. Ist aber weiterhin auf jeden Fall einfach eine sehr wichtige Person für das Projekt. Und tatsächlich auch das einzige Feature auf dem Album, also dementsprechend irgendwie sehr verewigt auch auf der ganzen Sache.
Ja, und wenn man die Augen offen hält, läuft einem Maxi in Verbindung mit Oberninho eben auch immer wieder über den Weg. So wie auch im Musikvideo zu Traurige Boys. Zu diesem Song gab es ja auf Social Media auch eine ziemlich eigenartige, lustige Aktion, wo wir vorhin schon bei der Liebe zu Konzepten waren und dabei das alles irgendwie liebevoll durchdacht und mit einem Haufen kleiner Ideen und Überraschungen versehen ist auf der Platte. Auf einigen Posts zu dem Song kann man jedenfalls sehen, dass Flo dazu aufruft, ihn anzurufen, beziehungsweise vielmehr auf die Mailbox zu quatschen, seine Nummer gegen Kummer sozusagen. Wenn man wollte, konnte man da also irgendwie die beste Geschichte über den oder die Ex loswerden, ohne natürlich Namen zu nennen. Und dann wurde das mit ein bisschen Glück tatsächlich noch weiterverwertet. Wie kam es denn zu dieser Aktion?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wir hatten so ein bisschen, ich fange aber vorne an. Ich glaube, wir haben im Team einfach mehr Bock, Werbung in echt zu machen für Sachen, also durch Aktionen und durch Sachen, wo man mitmachen kann, als das immer nur auf Instagram und digital zu machen oder über TikTok. Weil das ist so ein Sumpf. Du wirfst da irgendwie so Content rein, der fliegt dann irgendwie rum, dann hoffst du, dass irgendwas davon ein bisschen abgeht, dann geht's vielleicht auch nicht ab und dann, da fehlt so ein bisschen der Spaß an der Sache. Und wenn du halt, dann haben wir halt überlegt, was können wir für Traurige Boys machen? Und ich weiß noch, ich glaube, das war mein Booker, Luca, der gesagt hat so, hey, lass uns doch eine Mailbox machen. So, lass doch irgendwie gucken, dass die Leute damit so interagieren können, dass sie halt so die Hilfe-Hotline gegen ihre Ex-Freunde sozusagen anrufen können. Nicht wegen irgendwelchen Übergriffigkeiten, sondern einfach, um sich mal so ein bisschen abzukotzen darüber. Und irgendwie hat's halt voll Bock gemacht. Wir haben dann ja Poster gedruckt, Plakate gemacht, die in Hamburg überall verteilt, mit dieser Telefonnummer drauf, wo man dann anrufen konnte. Ich konnte doch diese Mailbox-Ansage irgendwie editen und machen und es sind auch echt tatsächlich viele Anrufe eingegangen und es war irgendwie einfach sehr fun und ich glaube, es war für die für die Fans oder für Leute, die so random vorbeigelaufen sind, auch einfach spaßig. So, es war einfach eine Aktion, die man mal wieder so fühlen konnte und nicht einfach nur liken, teilen und in die Story packen.
Und was ist dabei herausgekommen?
Also es waren primär Flinter-Personen, die über ihre Ex-Leute geredet hatten, was ja auch irgendwie Sinn der Sache war. So, ich meine, der Song heißt Traurige Boys, so, macht ja irgendwie Sinn. Und die hatten, es gab eine sehr dolle Geschichte, die, also doll im Sinne von lustig, wo eine Person angerufen hat und ich weiß, dass ich das erzählen darf, weil wir vorab auch den Consent gemacht hatten mit, hey, das wird auch öffentlich verwendet, so, deswegen. Sie hatte irgendwie angerufen und kam relativ schnell zum Punkt und meinte, dass ihr Ex lieber Pornos guckt, als mit ihr zusammen zu sein. Und das, ich glaube, das hat auf jeden Fall die Mailbox gewonnen, so, das war die Nummer eins. Ja.
Und vielleicht auch immer eine bisschen komische Journalistinfrage, aber hat er denn einen Track auf der Platte, der ihm ganz besonders am Herzen liegt?
Schön. Ich finde die Frage gar nicht komisch. Ich glaube, wenn man durch so einen Albumprozess durchgeht, gibt es immer wieder Momente, wo man merkt, boah, okay, der Song, auf den komme ich immer wieder zurück. Und da denkt man sich, ja, okay, der ist es halt einfach. Und ich glaube, bei dem Album ist es auf jeden Fall der letzte, also Kleiner Engel. Ich glaube, ohne Kleiner Engel wäre das Album nicht fertig. Ich glaube, ohne Kleiner Engel würde dem Album ein bisschen Sinn fehlen. Und ich glaube, das ist einfach der Song, den ich immer wieder höre und mir denke, krass, ich bin einfach froh, dass es den gibt. So, ich bin stolz, dass wir den gemacht haben.
Hallo kleiner Engel, ich hoffe, dir geht's gut. Wir teilen uns deinen Vater, ich sehe aus wie du. In ein paar Tagen wirst du weg. Ich hoffe eines Tages, da bin ich dein Held. Egal was du so machst, egal wer du mal wirst, egal wen du so liebst, ich hoffe du weißt, du hast die Welt verdient. Es war nie einfach, sollte so nicht sein.
Und auch hier hört man es, auch wieder ein sehr persönlicher Track, der dennoch so gehalten ist, dass die Deutungsmöglichkeiten offen genug sind, sodass jeder und jede mit seinem oder ihrer eigenen Geschichte, dem eigenen Bezug oder naja, dem eigenen kleinen Engel sich dort wiederfinden kann. Nun haben wir also zweifelsfrei festgestellt, dass das Destillieren von Gefühlen und diese musikalisch zu verwandeln eine von Urbaninos Stärken ist. Und damit passt er ja tatsächlich auch ganz gut in die sogenannte neue deutsche Welle, in der die eigene Wirklichkeit, das Fühlen und Wahrnehmen eine große Rolle spielt. Anders als in der ursprünglichen neuen deutschen Welle, die inhaltlich ja nicht selten doch schon sehr politisch war. Nun ist es aber nicht so, dass, wenn man sich mit Florian unterhält, das Gefühl bekommt, dass hier eine unpolitische Person, wenn es das überhaupt gibt, vor einem sitzt. Im Gegenteil. Warum hat er sich aber dazu entschlossen, das zumindest offen hörbar aus seiner Musik rauszulassen?
Ja, das ist eigentlich relativ fix beantwortet. Ich glaube, dass mein Job oder das, was ich als Politik umsetzen sehe oder meine Verantwortung auch sehe, viel auf der Bühne stattfindet, was das angeht. Ich glaube, dass sich dafür einzusetzen, dass Konzerte Safe Spaces sind, dass Consent gilt, dass Macker zum Beispiel ihre Shirts anbehalten, dass sich alle wohlfühlen, dass die Musik unterbrochen wird, wenn irgendwelche Vorfälle sind, dass man auch sich im Miteinander im Backstage unter MusikerInnen dafür einsetzt, dass es faire und coole Verhältnisse sind. Das ist, glaube ich, eher so der politische Job, den ich da irgendwie sehe für mein Projekt. Und ich glaube aber im Releasen und im davon Geld verdienen Spektrum, also sprich im Spotify-Spektrum, sehe ich da irgendwie nicht so, ich habe da nicht so Bock drauf. Ich habe nicht so Bock, Musik über politische Themen zu machen, die mich selbst total anpissen, sondern ich habe, glaube ich, eher Bock, über andere Sachen zu sprechen in meiner Musik und das aber trotzdem nicht zu vergessen. Also wenn man so hinhört, findet man hier und da auch immer wieder Sachen. Also ich stehe schon hinter meiner Meinung, ich stehe schon dahinter, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass ich eine politische Agenda habe, so, aber ich muss keine politischen Songs machen, um das auszudrücken. Ich glaube, dafür habe ich andere Räume mit meinem Projekt.
Fair enough. Wenn alle dieses Mindset in ihre Lebenswirklichkeit mitnehmen würden, dann wäre das Musikbusiness und im Prinzip eigentlich auch die ganze Welt ein besserer Ort. Bis dahin ist es gut, wenn zumindest immer mehr AkteurInnen Awareness zeigen. Und wo wir gerade bei schönen Utopien sind, ich hab's schon gesagt, wie es heißt. Obaninos Album heißt Noch 10 gute Jahre. Und da liegt die Frage natürlich offen auf der Hand. Wie sehen denn die für ihn aus?
Ich glaube, dass ich einfach zufrieden bin über die 10 Jahre und dass ich einfach irgendwas mache, was mich bewegt und was mir Spaß macht und dass ich glücklich, obwohl nicht mal glücklich, einfach zufrieden bin. Ich glaube, wenn ich mir jetzt noch 10 gute Jahre von heute an vorstellen müsste, würde ich eigentlich genau das machen, was ich jetzt gerade mache. Nur vielleicht weniger Lohn arbeiten müssen. Das wäre eigentlich perfekt.
Ja. Ich denke, das würden viele Kulturschaffende sofort unterschreiben. Aber dafür muss man eine Menge tun. Auch Dinge, die jetzt vielleicht nicht im Tagebuch unter den Top 5 der schönsten Momente der eigenen Karriere landen würden. Zum Beispiel Konzerte spielen, die nicht unbedingt zu einem passen. Wenn man Obaninos Shows kennt oder einfach mal bei Insta und Co. reinlinst, kann man sehen, dass es da auf jeden Fall immer ziemlich abgeht. Es ist meist dunkel und voll, es ist energetisch, es wird geschwitzt, gesprungen und gelacht. Da irritiert einen vielleicht der Gedanke, das Ganze auf die Bühne des ZDF-Morgenmagazins zu sehen. Ist aber genauso geschehen. Natürlich eine tolle Chance, die eigene Musik noch präsenter in die Welt zu bringen. Ein wenig seltsam war es dann aber doch.
Also ich muss sagen, was ich den Leuten vom Morgenmagazin wirklich zugute halten muss, die waren unfassbar bemüht und unfassbar lieb. Also die Moderator und die Moderatorin waren beide extrem sweet zu mir und der Band und haben sich irgendwie vorher die Musikvideos angeguckt, haben sich die Musik angehört, haben sich irgendwie informiert und haben uns das irgendwie, bei denen war schon auch bewusst, dass unsere Musik halt einfach das Gegenteil von dem ist, was da sonst läuft, so. Waren sehr bemüht darum, dass wir irgendwie so ein Safe Space mit denen haben und uns da wohlfühlen. Aber natürlich ist es ultra weird, wenn du normalerweise mit den Leuten irgendwie rumspringst, schreist, was auch immer, dann da halt morgens um 6 zu stehen von einer Gruppe von Menschen, die im Durchschnitt auf jeden Fall eher 60 plus sind, so. Und die auch noch nicht so ganz checken, was da jetzt gerade passiert. Das hat sich schon weird angefühlt, aber ich muss sagen, also ich bin ultra stolz auf meine Band, die haben das krass professionell und ultra cool hingekriegt, so. Ich habe mich auch voll wohl gefühlt, weil uns halt eben diese Gesprächsfläche auch geboten wurde. Und, es gibt manchmal Gigs, da muss man einfach die Augen zumachen und sagen, okay, das passiert jetzt. Und dann zieht man durch und hat am Ende was zu lachen. Und ich glaube, das war einer davon. Und das Ding und der größte Erfolg an der Sache ist eigentlich, dass mein Opa mal sehen konnte, wie das aussieht, wenn ich auf der Bühne stehe. Deswegen alleine dafür hat sich schon gelohnt. Und auch wenn es ein bisschen komisch war, war es trotzdem irgendwie witzig.
Na bitte. Und wenn es dann da Leute gab, die das Ganze vielleicht gar nicht so schlecht fanden, weil sie es ja auch vielleicht auch ein bisschen an ihre Jugend erinnert, ist doch alles bestens. Auch damit hat Florian aka Obaninho übrigens überhaupt kein Problem. Also wenn es Menschen gibt, die die Referenzen in seiner Musik hören oder eben sagen, Mensch, das kenne ich doch, das klingt ja wie Neue Deutsche Welle oder eben Neue Deutsche Welle.
Ich hatte ja letztens erst ein Gespräch mit Fritz drüber, also mit FFHK. Ich finde so dieses ganze, so die Nase so viel zu weit oben haben Musiker, ich sage jetzt mal gewollt Musiker und nicht MusikerInnen, weil es glaube ich wirklich ein Männerproblem ist auch einfach. So, ach, ich bin auf gar keinen Fall diese Genre und ich bin viel zu cool, um das zu sein und ich bin viel zu edgy, um hier reinzupassen. Das finde ich immer so affig und ich denke mir so, ey, ist doch geil, wenn die Leute deine Musik hören und sich denken, ey krass, das erinnert mich voll an die Platten, also wenn jetzt vor allen Dingen Leute aus einer älteren Generation die Musik hören und sich denken, ey geil, das erinnert mich voll irgendwie an Platten, die ich früher cool fand, das ist irgendwie, ich habe voll oft gehört, dass Leute, zum Beispiel diese Zoff-EP, die wir damals gemacht haben, dass die da irgendwie an Duff, also deutsch-amerikanische Freundschaft irgendwie denken mussten, so, was für mich natürlich eine riesen Ehre ist, so. Und auch dieser Falco-Vergleich, ja, I guess, so, ist doch cool, wenn Leute das irgendwie, wenn das was mit denen macht und wenn die denken, dass das irgendwie so die Assoziation ist, ist doch schön. Ich glaube, mich davor zu sträuben, das sehe ich irgendwie nicht. Ich finde das irgendwie, also ich verstehe das, wie du eben auch schon anmoderiert hast, so ich verstehe, wenn Leute nicht so Bock haben, in so eine Genrekiste geschmissen zu werden, weil das einfach auch ein bisschen kurz gedacht ist. Wir zwar, also diese Blase NNDW zwar irgendwie miteinander connected ist, aber wir alle total unterschiedliche Approaches an Musik machen haben. Aber ich verstehe nicht, wenn man anfängt irgendwie, keine Ahnung, beleidigt zu sein, wenn man verglichen wird. Also das Einzige, was ich verstehen kann, ist, wenn man mit MusikerInnen, die aus dem direkten Umfeld sind, wenn man damit verglichen wird, weil das fühlt sich immer so ein bisschen an, wie der Eigenständigkeit beraubt zu werden. Aber das ist ja bei mir zum Beispiel gar nicht der Fall.
Nö. Und am Ende ist man ja auch immer ein bisschen noch dafür selbst zuständig, dass die Leute in dir kein Abziehbild, sondern einen unverwechselbaren, authentischen Act sehen. Spätestens bei Live-Auftritten wie bei seiner gerade zu Ende gegangenen Tour sollte das bei Obaninho kein Problem sein, denke ich. Da sieht man die Liebe auf der Bühne zur Musik und zur Crowd geradezu regelmäßig explodieren. Kann man sich nur schwer vorstellen, dass Florian der Typ ist, der da vorm Konzert Muffe hat, auf die Bühne zu gehen.
Ich finde übrigens, Muffe ist eines der lustigsten Wörter überhaupt in diesem ganzen Bühnending. Ich musste dann letztens erst wieder drüber nachdenken. Nee, ich habe tatsächlich vor Auftritten keine Angst mehr, muss ich sagen. Also so, ich habe diese 10 Minuten vorher, wo ich merke, okay, ich bin angespannt, ich bin nervös, ich muss ein bisschen im Kreis laufen. Aber ich habe das nicht mehr so wie früher, dass ich irgendwie dann denke, fuck, wie wird das jetzt, finden Leute das cool? Klappt das alles, kann ich meine Texte, sondern seit wir irgendwie mit Band auftreten, stehen da halt 3 andere Leute, die auch einfach so eine krasse Confidence haben, die so krass wissen, was sie machen und in die ich mich so fallen lassen kann auf der Bühne, dass da nichts schieflaufen kann. Also ich weiß noch jetzt irgendwie der letzte Gig, wo ich so richtig aufgeregt war, war der Dogville-Gig auf jeden Fall, weil das halt so die Feuertaufe für die Band auch war und da war ich so, okay, fuck, das muss jetzt irgendwie klappen. Hat's auch, aber so, ich weiß nicht, ich spiele einfach auch gerne Konzerte. Für mich ist es einfach geil. Ich brauche da keine Angst vor haben. So, ich will das auch machen.
Und wie ist es in der passiven Rolle, also als Zuschauer? Was war denn so sein erstes, vielleicht aber auch bestes beigewohntes Konzert?
Habe ich gestern erst drüber geredet. Es war tatsächlich mein erstes Konzert direkt Green Day. Also ich war bei der American Idiot Tour. Die haben in Mainz auf so einem alten Flugfeld wie nennt man das? Auf so einer alten Landebahn sozusagen gespielt. Meine Patentante hat mich dahin mitgenommen, die sowieso eine sehr krasse Prägung für mich immer war, was Musik angeht. Das war krass. Also das war, ich glaube, ein besseres erstes Konzert hätte man fast nicht haben können. So, das weiß ich noch. Und wenn du auch noch mal wissen möchtest, was mein bestes Konzert war, auf dem ich war, als Gast, würde ich sagen, ich war jetzt letzte Woche bei McGee. Das ist... ich glaube, das wird vielen Leuten auch was sagen. So. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Es war ein sehr anderer Approach an Live-Musik als meiner. Irgendwie ruhig, aber gleichzeitig unfassbar laut und krass melodisch. Das fand ich richtig toll. Und sonst muss ich sagen, ich finde zum Beispiel die Shows von Salo extrem toll. Also wir sind ja zum Glück, das ist ein sehr großes Privileg, solche Menschen auch kennen zu dürfen, auch befreundet. Und ich muss sagen, wenn der live spielt, das ist für mich auf jeden Fall eine sehr riesige Inspiration immer gewesen und es macht mir einfach unfassbar Spaß. Das sind mit die besten Konzerte, glaube ich.
Ja, kann man sich vorstellen. Den guten hatte ich übrigens auch schon bei Ruhestörung hier zu Gast, falls ihr da mal reinhören wollt. So, und das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, also wo wir gerade bei Live-Musik waren, denn Obaninos gerade beendete Tour trug den schönen Namen Ente gut. Alles gut. Und genau das trifft auch gleich hier auf Ruhestörung zu. Doch bevor wir uns hier von dem sympathischen Menschen und Musiker Obaninho verabschieden, habe ich ihn nochmal nach seinem musikalischen Highlight dieses Jahr gefragt.
Boah, gute Frage. Ich verliere gerade. Oh ja, doch. Okay, ich weiß, was meine Entdeckung des Jahres ist. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät, aber ich habe mit FFHK Fritz dieses Jahr extrem viel äthiopischen Jazz gehört. Das findet man super schnell auf Spotify, wenn man einfach Äthiopien Jazz sucht. Und ich muss sagen, das ist wirklich eins der schönsten Musikgenres, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. Das ist wirklich einfach unfassbar tolle Musik. Und kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ist einfach gute Laune, pur, super schön, super wholesome und einfach, ja, ich liebe das sehr. Das wäre mein Tipp.
Den kann ich auf jeden Fall unterschreiben. So, und was ist nun Flo's Plan für die letzten Wochen dieses müden Jahres?
Mal runterzukommen und ein bisschen zu entspannen, weil das Jahr war schon echt sehr knackig so, war schon echt viel, viel los. Weil ich meine, so ein Album ist ja nicht nur Album releasen, so ein Album ist ja auch Produktion, so ein Album ist auch mixen, so ein Album ist auch mastern, so ein Album ist auch Gespräche führen darüber, Singles picken, Klamotten wählen, Merch machen, die Tour vor. Also da sind so viele Sachen, die ich dankenswerterweise von meinem Team natürlich gemacht bekomme, aber in denen ich auch involviert bin, so. Dass ich einfach merke, ich bin so ein bisschen am Ende, nicht im negativen Sinne, aber einfach am Ende meiner Kräfte, so. Ich habe einfach Bock zu chillen. Ich habe richtig Bock, mal durchzuatmen, das alles zu reflektieren. Ich habe mein Tagebuch seit 6 Monaten nicht mehr angefasst. Es wird Zeit, dass ich mich mit dem Kollegen auch mal wieder hinsetze, so. Und ich werde einfach auch Zeit, also ich werde relativ früh vor Weihnachten dieses Jahr nach Hause fahren, also nach Wiesbaden. Und da einfach richtig Ruhe finden und tatsächlich auch mal wieder im Wald spazieren gehen. Da habe ich nämlich auch richtig Bock drauf und es geht in Hamburg immer nicht. Das ist so mein Plan.
Das klingt hervorragend. ist ihm zu wünschen und euch auf jeden Fall auch. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Florian aka Oberninho für das wunderbare, offene und freundliche Gespräch und bei euch natürlich fürs Zuhören, Kommentieren, Weitersagen und Abonnieren von Ruhestörung. Ansonsten hoffe ich, ihr kommt, wie Florian es selbst gesagt hat, etwas zur Ruhe. Lasst euch nicht stressen von dem ganzen Klimbim der Tage und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. In 2 Wochen ist aber vorher noch meine tolle Kollegin Liz Remter für euch da und hält nochmal besinnlich Rückschau auf ein fettes, buntes und ereignisreiches Jahr hier bei Ruhestörung. Seid also auf jeden Fall dabei und damit sage ich Tschüss, macht's hübsch, bis bald.